Ich freue mich, dass ich heute Morgen mal wieder hier stehen kann und die Predigt halten kann. Ihr habt es in der Einleitung vielleicht schon gemerkt, ihr habt selber im Kalender gesehen. Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Passionszeit, die Zeit, die uns auf Ostern vorbereiten soll. Sie wird ja auch Fastenzeit genannt. Traditionell eine Zeit, um durch den Verzicht auf bestimmte Speisen oder Aktivitäten sich seiner Gewohnheiten bewusst zu werden. Eine Zeit der Besinnung, könnte man sagen. Habt ihr euch was vorgenommen für diese Fastenzeit? 7 Wochen ohne, gibt es so eine Überschrift. 7 Wochen ohne Alkohol, ohne Schokolade, ohne digitale Ablenkung. Wenn man da mitmacht, wird einem oft erst bewusst, wie groß die Versuchung ist, dann trotzdem Schokolade zu essen, ein Glas Wein am Abend zu trinken, permanent am Handy zu spielen. Versuchung. Was macht dieses Wort deutlich? Es ist gar nicht so leicht, eingefahrene Gewohnheiten zu verändern oder Ziele im Leben zu erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und um eine besondere Versuchungsgeschichte soll es heute gehen. Die Predigt habe ich in 3 Teile eingeteilt und es gibt leider keine Präsentation. Das heißt, ihr müsst gut aufpassen oder vielleicht euch ein bisschen was mitschreiben, wenn ihr die Punkte so für euch mitnehmen wollt. Der erste Teil wird eine grundsätzliche Überlegung sein mit der Frage: Auf welchem Weg bist du unterwegs? Der zweite Teil widmet sich dann Matthäus 4, 1 bis 11, der eigentliche Bibeltext für heute, mit einigen Entdeckungen darin. Und der dritte Teil wird dann so eine Schlussfolgerung sein für das Leben in der Nachfolge Jesu. Also beginnen wir mit Teil 1. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Bevor wir also in diesen Bibeltext einsteigen, möchte ich die Frage grundsätzlicher stellen, denn das Konzept Versuchung bleibt sehr theoretisch, wenn man sich gar keine Ziele vorgenommen hat. Aber wir haben alle bewusst oder unbewusst mindestens ein Ziel im Leben. Mich hat das Wort Versuchung auf einen Gedanken gebracht. Da steckt doch irgendwie das Wort Suche drin. Die Grundfrage des Lebens ist doch, was suchst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Und auf welchem Weg willst du dieses Ziel erreichen? Und wir werden später noch fragen, mit wem bist du unterwegs auf diesem Weg? Versuchung ist das, was deinen Plan zumindest auf die Probe stellt. Versuchung kann das sein, was dich vom Weg abbringt oder abbringen will. Etwas, das dich hindert, dein Ziel zu erreichen. Jedenfalls dann, wenn du der Versuchung nachgibst. Einfache Beispiele sind Ziele wie Sportwettkämpfe, aber auch Lebensziele wie gesunder Lebensstil durch gesunde, bewusste Ernährung oder möglichst viel Geld zu verdienen durch eine berufliche Karriere bei einem Industrieunternehmen. Sowas nehmen sich Menschen vor. Und dabei gibt es Ziele, die allgemein geteilt werden. Gesundheit wünschen sich wohl alle und ein gutes Einkommen macht viele Dinge im Leben möglich. Der Weg dahin scheint einigermaßen klar. Wenn ich einen Sportwettkampf gewinnen will, muss ich trainieren. Wenn ich in Gesundheit alt werden will, sollte ich auf meine Ernährung achten. Ein gutes Einkommen wird in der Regel durch eine gute Ausbildung erreicht, für die ich in der Regel auch lernen muss. Das ist das, was man den Kindern immer in der Schule sagt, mach deine Hausaufgaben und so weiter. Das Leben ist natürlich viel komplexer und es gibt viele Faktoren, die diese Gesetzmäßigkeit aushebeln, komplett. Aber nehmen wir an, es wäre so einfach. Also gut lernen, gute Noten, gute Ausbildung, gutes Einkommen zum Beispiel. Bleiben wir bei Gesundheit durch Ernährung. Was würde in diesem Beispiel die Versuchung darstellen? Klar, Ungesunde Lebensmittel, in denen zu viel Kochsalz, zu viel Zucker, zu viel Fett enthalten ist. Zum Beispiel Chips, Süßigkeiten und so weiter. Das ist ein einfaches Beispiel für eine Versuchung, die die Suche nach dem gesunden Lebensstil erschwert. Das Lebensziel, in Gesundheit ein hohes Alter zu erreichen, ist möglicherweise gar nicht so einfach bei unseren Ernährungsgewohnheiten. Nun gibt es aber neben der Gesundheit, die noch einigermaßen greifbar ist, andere Lebensziele, die abstrakter sind, die man nicht so einfach greifen kann. Das Lebensziel Glück, glücklich zu sein, Freude zu erleben, Zufriedenheit, Geborgenheit, inneren Frieden durch die Annahme bei Gott. Ein tiefes Wissen, dass mein Leben einen Sinn hat. Ein Ziel kann sein, am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe dazu beigetragen, die Erde für andere Menschen zu einem guten Ort zu machen. Oder zu wissen, wohin ich nach dem Sterben gehe. Das sind alles Ziele, die in der Bibel beschrieben werden. Gottes Ziel ist es, in ewiger Gemeinschaft mit den Menschen zu leben, ihnen seine Liebe zu zeigen. Aus diesem Grund hat er Jesus, seinen Sohn, in diese Welt geschickt, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und aus dieser Perspektive möchte ich daher auch den Begriff Sünde deuten. Sünde, griechisch harmatia, bedeutet Zielverfehlung. Ein anderes Ziel verfolgen, einen anderen Weg gehen als den mit Gott. Und deshalb die Frage, auf welchem Weg sind wir unterwegs? Was ist unser Lebensziel? Hier geht es um eine Grundsatzentscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Ist die Gemeinschaft mit Gott mein großes, übergeordnetes Ziel? Und wie erreiche ich die? Die Antwort lautet, durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, wie wir vorhin schon gehört haben. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer, der um die Vorherrschaft in der Welt ringt. Und als Jesus auf dieser Erde war, wurde selbst er nicht von ihm verschont, so berichten es die Evangelien. Und damit kommen wir zum Text und schauen uns die Begegnung einmal an. Mein Teil 2. Ich lese uns Matthäus 4, Vers 1 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung und möchte dann so ein paar Schneisen schlagen. Matthäus 4, 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ein paar Beobachtungen. Interessant ist, dass die Stimme, die hier mit Jesus redet, unterschiedliche Namen trägt, also im Text mit unterschiedlichen Begriffen benannt wird. Diabolos, Versucher, Satanas. Diabolos, der Durcheinanderbringer. Satanas ist das hebräische Wort dafür. Wir kennen das Wort Satan oder Teufel. In der Faschingszeit trugen manche Menschen ein Kostüm mit Hörnern, einem Dreizack und einem Schwanz. So stellen sie sich landläufig den Teufel vor. Äußerlich eine Mischung aus Mensch und Tier. Aber das sind menschliche Versuche, sich eine Erscheinung vorzustellen, die sich unserer Vorstellung entzieht. Wir lesen allerdings hier in dem Text, dass das Matthäusevangelium eine Kraft beschreibt, die gegen Gott steht und Jesus regelrecht auf die Probe stellen will. Eine äußerliche Beschreibung steht da nicht dabei und ist auch nicht relevant. Wir sollten ihm nicht zu viel Ehre geben. Der Text sprengt ohnehin unser Raum- und Zeitempfinden. Die Orte der Handlung werden zweimal gewechselt, von der Wüste auf das Tempeldach und von dort auf einen sehr hohen Berg. Viel wichtiger ist das Gespräch, das hier wiedergegeben wird. Darin wird Jesus, der 40 Tage gefastet hat, provoziert. Schauen wir uns den Dialog einmal genauer an. Die erste Versuchung betrifft ein menschliches Grundbedürfnis. Jesus hat Hunger und er soll zum Beweis seiner Gottessohnschaft ein Brotwunder vollbringen. Aber Jesus antwortet mit einem Vers aus der Heiligen Schrift und wehrt den Angriff so ab. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Vers 6, die zweite Versuchung, sie betrifft den Glauben. Glaubst du, dass Gott dich beschützen wird, wie es in der Schrift steht? Zum Beleg, jetzt führt der Teufel noch Bibelstellen an, wird der Psalmvers aus Psalm 91 zitiert. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich beschützen sollen. Jesus wehrt auch diesen Angriff mit einem anderen Vers ab. Und in Vers 8, die dritte Versuchung, betrifft die Machtfrage. Wen betest du an, Jesus? Und hier ist Schluss mit Höflichkeit. Weg mit dir, Satan, befiehlt Jesus. Was wird aus diesem Dialog deutlich? Früher habe ich mal die Schlussfolgerung gehört, dass es gut ist, die Bibel zu kennen, damit man genauso schlagfertig sein kann, wie Jesus hier ist. Gute Idee, denn gute Bibelkenntnis hilft zum Verständnis von Zusammenhängen, damit man prüfen kann, was man in Predigten und anderen Beiträgen so hört. Gleichzeitig ist der Text aber auch ein Beispiel dafür, dass allein biblische Zitate zu verwenden noch kein Blankoscheck ist. Bibelverse um sich zu werfen, kann boshaft sein. Und unter dem frommen Gewand steckt auch heute eine große Versuchung, die Nächstenliebe zu vergessen oder seine Macht zu missbrauchen. Aber das ist nicht alles. Der Text macht deutlich, dass Jesus ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott war. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus wurde versucht wie wir, aber er blieb ohne Sünde, ohne Harmatia, ohne Zielverfehlung. Das bedeutet, er behielt das Ziel im Auge und ließ sich nicht vom Weg abbringen. Natürlich hätte er aus den Steinen Brot machen können, um seinen Hunger zu stillen. Dass er die Macht dazu hatte, zeigt die Geschichte, wo er 5000 Menschen satt macht mit 5 Broten und 2 Fischen. Aber ihm ging es nicht um sich selbst, sondern um den Dienst an den Menschen und um das Leben im Einklang mit seinem himmlischen Vater. Genauso die Idee mit dem spektakulären Sturz vom Dach des Tempels, so ein Stunt, hätte sicher Aufsehen erregt. Aber Jesus war keiner, der sich wie ein Star feiern lassen wollte. Für ihn war ein anderer Weg vorgesehen, der schändliche Verbrechertod am Kreuz. Und dort betete Jesus einen Psalm, aber nicht Psalm 91 als Gebet um Schutz vor Verletzung, sondern Psalm 22 als Gebet der Auslieferung an Gott. So ist Jesus, demütig vor Gott und klar gegen den Widersacher. Die dritte Versuchung zur Macht bildet den Höhepunkt der Frechheit gegenüber Gott. Eine riesengroße Anmaßung. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Sie ist gleichzeitig heute aktuell. Macht über andere haben zu wollen, Macht über die Schöpfung, Macht über Leben und Tod. Der Missbrauch dieser Macht zeigt sich in schrecklichen Bildern täglich in den Nachrichten. Menschen haben dieser Versuchung nachgegeben und beten eben nicht Gott, sondern sich selbst und das widergöttliche Böse an. Die Anmaßung und Frechheit dieser Idee liegen ja darin, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch war, sondern der Sohn Gottes ist. Jesus ist am Ende der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, wie es in Matthäus 28, Vers 18 heißt. Aber gerade darin liegt das Entscheidende. Es ist von Gott verliehene Macht, nachdem er den Weg des Gehorsams bis ans Kreuz ging. Der die Macht hat, ist der, der alle Versuchungen und Schwächen der Menschheit kennt. Ich finde das unendlich tröstlich bei all dem Bösen in der Welt. Wir sehen so viel Menschenverachtung überall. Aber das Böse wird nicht überwunden durch noch mehr Böses oder durch Gewalt. Das Böse wird nur durch radikale Liebe überwunden. Gottes radikale Menschenliebe, die ihn zum Äußersten geführt hat, selbst Mensch unter Menschen zu werden in Jesus Christus. Und dieser Jesus, dem wir uns anvertrauen können, der unser Wegbegleiter sein will, der lässt sich nicht verführen. Er bleibt standhaft und behält das Ziel vor Augen. Ich komme zum dritten Teil. Ich möchte in diesem Part unseren Blick noch auf einen Aspekt lenken, der mit dem Kontext des Bibeltextes zu tun hat, des Predigttextes. Also mit der Textstelle unmittelbar davor. In Kapitel 3, in den Versen vor der Begegnung in der Wüste, berichtet das Matthäus-Evangelium von einer ganz anderen Situation. Nämlich von der Taufe Jesu. Ganz zu Beginn seines öffentlichen Auftretens war das. Als ungefähr 30-Jähriger begegnet er Johannes dem Täufer. Und er lässt sich von ihm im Jordan taufen. Dabei erfüllt ihn der Geist Gottes und er hört die Stimme, die zu ihm sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für ein Hocherlebnis, was für ein Glücksgefühl muss das gewesen sein. Deswegen feiern wir so gerne Taufe, weil das einfach so eine wunderbare Sache ist, so ein Fest. Jesus hat die Bekräftigung seiner Identität gehört, gespürt, erlebt. Gott bestätigt ihn innerlich und äußerlich als einen berufenen, gesegneten, geisterfüllten Sohn Gottes in Menschengestalt. Und dann die Zeit in der Wüste. Fastenzeit. 40 Tage Stille. Und dann das Auftreten des Versuchers. Und der stellt genau diese Identität in Frage. Vers 3, bist du Gottes Sohn? Das, was er in der Taufe gehört hatte, dann mach aus Steinen Brot. Vers 6, bist du Gottes Sohn? Dann wirf dich hinab. Das ist eine bekannte Taktik, Verknüpfungen herstellen, die den anderen verunsichern sollen. Wie würden wir reagieren? Zweifeln? Verwirrt sein? Jesus bleibt souverän. Er lässt sich seine Identität nicht rauben. Im Leben als Christ oder Christin in der Nachfolge Jesu kann man schon manchmal Ähnliches erleben. Da ist das geistliche Hocherlebnis und kurze Zeit danach wieder eine schwierige Situation, in der man ins Zweifeln kommt oder kommen kann, ob das alles so wahr ist. Eine besondere Gebetszeit, vielleicht auf einer christlichen Freizeit oder Konferenz. Und dann der Stress daheim, wo man genau wieder in die fiese Art verfällt, die man doch eigentlich ablegen wollte. Mir macht das Mut, Jesus so zu betrachten, als einen, der beides erlebt hat. Das geistliche Hochgefühl und die Versuchung. Es ist also normal, beides zu erleben. Es ist kein Zeichen von ungenügender Geistlichkeit, in Krisen zu geraten. Manchmal habe ich schon Aussagen von Leuten gehört, die sagten, ich dachte, wenn ich erst mal diesen Stand im Glauben erreicht habe, dann passiert mir das nicht mehr. Dann zweifle ich nicht mehr. Dann bewältige ich mein Leben besser. Aber so ist es nicht. Du arbeitest dich nicht von Level zu Level hoch. Das Leben von Jesus zeigt, du musst dich entscheiden, mit wem du unterwegs sein willst zu deinem Lebensziel. Wenn deine Entscheidung für Gott gefallen ist und du Ja gesagt hast zu ihm, bekommst du ein für alle Mal die neue Identität. Als Menschen können wir das ganz ähnlich erleben wie Jesus. Die Taufe mit Wasser, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Zusage, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Okay, vermutlich wird das nicht so mit so einer Taube versinnbildlicht und vielleicht ist das keine akustisch hörbare Stimme. Aber es ist eine geistliche Wahrheit, die wir tief im Herzen spüren. Geliebtes Kind Gottes zu sein, ist die Identität, der neue Name, den wir von Gott erhalten. Wenn dann eine Krise kommt, in der wir uns fragen, bin ich das wirklich? Dann können wir uns daran erinnern, dass selbst Jesus solche Situationen erlebt hat. Nachfolge heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Mit ihm in der Taufe sterben und auferstehen. Mit ihm selbst Versuchung und Krisen durchzustehen. Auf dem Weg sein und Abenteuer erleben. Hinfallen und aufstehen gehört dabei auch dazu. Hebräer 4, Vers 15 habe ich schon erwähnt und Vers 16 lautet dann, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Eine wunderbare Zusage. Ich fasse nochmal zusammen. Im ersten Teil habe ich gefragt, auf welchem Weg bist du unterwegs? Was ist dein Ziel im Leben? Wem oder was gilt deine Suche? Der zweite Teil war die Betrachtung des Bibeltextes von der Versuchung Jesu. Jesus, der als Mensch vom Widersacher Gottes, vom Durcheinanderbringer versucht, getestet, auf die Probe gestellt wurde, mit dem Ziel, ihn von seinem Weg abzubringen. Aber er ließ sich nicht abbringen. Er ließ sich nicht verführen, sondern er bleibt souverän und geht den Weg bis ans Kreuz. So überwindet er das Böse durch seine radikale Menschenliebe. Und im dritten Teil haben wir gesehen, es ist nicht ungewöhnlich oder ungeistlich, Versuchung oder Krisen zu erleben. Selbst Jesus hat sie erlebt und er bleibt dabei an unserer Seite. Was heißt das nun für die Fastenzeit? Für einige Wochen den Blick auf Gewohnheiten zu lenken, die mir am Ende vielleicht sogar schaden, kann hilfreich sein. Es hat ja auch etwas mit dem Belohnungssystem im Gehirn zu tun, dass ich regelmäßig zur Schokolade, zum Glas Wein oder zum Handy greife. Oder, um ein ganz anderes Beispiel zu wählen, mich in Lästereien über andere Menschen ergehe. Auch darauf könnte man mal verzichten. Aber ganz egal, ob ich faste oder und eine Zeit lang auf Dinge verzichte oder ob ich genussvoll gute Gaben Gottes feiern kann. Der Weg zum Ziel ist dann der gute Weg, wenn Jesus mich begleitet. Er ist mein Lehrer, mein Leiter, mein Hirte. Und er ist mein Schutz und Schirm. Amen. Ich lade uns ein,